Ja, wir werden heute zu Matthäus 24 kommen. Und das ist eine harte Nuss. Die Ölbergrede des Herrn Jesus, Matthäus 24 und 25. Die Endzeitrede. Karl Barth meinte, man müsse Prophetie deuten mit der Bibel in der einen Hand und der Tageszeitung in der anderen Hand. Und das meinen ja viele, dass man so vorgehen müsste, wenn die Rede ist von vielen Erdbeben und Kriegen und so weiter und das in den Nachrichten kommt, dann kann man das mit der Bibel vergleichen. Aber richtig ist es, nicht die Bibel mit der Tageszeitung zu vergleichen, sondern die Bibel mit der Bibel. Die Bibel in der einen und die Bibel in der anderen Hand. Bestenfalls könnte man ein Geschichtsbuch noch dazu nehmen, ein Geschichtsbuch der Weltgeschichte, insbesondere der Geschichte Israels. Denn wir haben es hier in Matthäus 24 nicht nur mit der Wiederkunft Jesu zu tun, sondern eben auch mit der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus, also ungefähr 40 Jahre, nachdem der Herr Jesus diese Rede gehalten hat. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie können wir jetzt überhaupt an diesen Abschnitt herangehen? Und ich werde heute eigentlich nur eine Einleitung und einen Überblick geben, die ersten drei Verse betrachten. Wir werden aber den Abschnitt von Kapitel 24, 1 bis 44 lesen, weil ich eben als Einleitung Überblick über diesen ganzen Abschnitt oder auch über die ganze Ölbergrede, die sich ja noch bis Ende Kapitel 25 erstreckt, geben möchte, einen Überblick. Und ihr könnt ja beim Lesen dann schon mal im Auge behalten, von welchen Zeiten spricht dieser Abschnitt, wie kann man das einordnen. Und ja, die Sache wird auch sein, je nachdem, wie ihr vorgeprägt seid, das heißt, wie man euch bisher vielleicht schon verwirrt hat, wird es schwierig sein, diese Verwirrung wieder aufzulösen. Wenn ihr aber allerdings unvoreingenommen seid, denke ich, wird das gar nicht so schwer sein, einfach geradlinig ein Verständnis von der Einordnung, der Struktur, dem zeitlichen Ablauf der hier geschilderten Ereignisse zu bekommen. Ja, wir lesen Matthäus 24, Vers 1 bis 44. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Menschen sein, des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Erde bis zu ihrem anderen Ende. Von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn der Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. So, und daran anschließend folgen drei Gleichnisse eben über das Warten auf den Herrn, auf die Wiederkunft des Herrn. Erstens das Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht, jetzt noch im Rest von Kapitel 24. Dann ab Kapitel 25, Vers 1, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, denke ich allen hier bekannt. Eben auch die warten, dass der Bräutigam kommt. Und dann noch ab 25, Vers 14 bis 30, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und dann haben wir am Ende von Kapitel 25 noch das Gericht, wo alle Nationen versammelt werden und Böcke und Schafe getrennt werden. Die einen gehen dann ein ins Verderben, die anderen aber ins ewige Leben. Also wirklich ein umfassender, endzeitlicher Ausblick bis wirklich zur Wiederkunft Jesu, einschließlich dieses jüngsten Gerichts, aber natürlich auch anknüpfend an zeitgeschichtlich sehr nahe bevorstehende Dinge damals, nämlich die Zerstörung Jerusalems. Und da werden wir eben jetzt erstmal die ersten drei Verse von Kapitel 24 betrachten und anhand des Verses 3 dann noch eine Einleitung in den Rest dieser Ölbergrede vornehmen. Wir hatten ja fortlaufend betrachtet hier diese Passionswoche des Herrn Jesus, wie er im Tempel gelehrt und gepredigt hatte und hier in Kapitel 23 eine Gerichtsrede gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten gehalten hatte und damit eben auch stellvertretend, also die Pharisäer und Schriftgelehrten als Repräsentanten des Volkes Israel angesprochen hatte, nämlich des Ungläubigen Israels. Der Jesus hatte ja seine Jünger, die waren auch Israel, aber das waren die Gläubigen aus Israel. Aber der Großteil Israels wurde hier repräsentiert durch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dann später auch das Volk aufwiegelten, gegen den Herrn seine Kreuzigung zu fordern. Und er hatte dann am Ende von Kapitel 23 angekündigt, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Und euer Haus, hat er schon angedeutet, dieser Tempel, er sagt nicht mehr Gottes Haus, nicht mehr mein Haus. Er selbst ist der wahre Tempel. Und dieser Tempel, von Händen gemacht aus Stein, war zu einem nationalen Götzen verkommen. Denn wenn der Glaube nicht mehr da ist, nur noch die Symbole, dann werden die Symbole zu Götzen. So hat sich das zugespitzt durch das ganze Matthäusevangelium hindurch eigentlich zu diesem Gericht über den ungläubigen Großteil Israels. Und da könnte man vorne anfangen bei Matthäus. Nehmen wir Johannes. Wie hat er zu den Pharisäern und Sadduzäern, zu den Führern des Volkes geredet? Wir könnten jetzt nochmal durch das Matthäus-Evangelium durchgehen, machen wir nicht ganz, aber gucken einmal in Matthäus 3 rein. Matthäus 3, Vers 7, Johannes, der Täufer, bei seinem Dienst. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, spricht er zu ihnen, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Also hier schon die Gerichtsrede, noch ein Aufruf zur Buße in Verbindung mit dem drohenden Gericht, mit dem kommenden Zorn, Vers 7. Und dieser kommende Zorn hat sich natürlich zumindest zum Teil, zumindest in einer buchstäblich drastischen Weise erfüllt, als der Tempel dann zerstört wurde, das, was der Herr Jesus hier ankündigt, euer Haus wird euch öde gelassen, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Die Axt ist an die Wurzel gelegt und der Herr Jesus wird seine Tenne durch und durch reinigen. Natürlich wird es da dann auch das ewige Gericht des ewigen Feuers geben. Aber auch die Zerstörung Jerusalems durch die Römer war auch schon ein Feuergericht. Die Stadt wurde niedergebrannt und im sichtbaren Sinne dieses Volk unter den Zorn Gottes gerichtet. Und so, zurück zu Matthäus 24, Vers 1, trat Jesus hinaus aus dem Tempel, ging von dem Tempel weg. Das kann man durchaus auch symbolisch verstehen, so wie die Herrlichkeit Gottes bei Hesekiel schon mal den Tempel verlassen hatte, der dann doch aber wieder aufgebaut worden war, es nochmal ein Aufleben gab für das Israel, nämlich deshalb, weil der verheißene Messias ja aus Israel noch kommen musste. Aber jetzt war er gekommen. Der Zweck der Wiederherstellung Israels im nationalen Sinne war eigentlich erfüllt. Und sie hatten ihn nicht angenommen, sondern verworfen, bis auf den gläubigen Überrest, die Jünger, aus denen der Herr Jesus eben seine Gemeinde bilden würde. Ja, es gibt hier auch einen Übergang dann aus diesem gläubigen Überrest Israels, aus dem dann die Gemeinde wird. Es ist nicht eine ein absoluter unvereinbarer Bruch zwischen dem alttestamentlichen Israel und der neutestamentlichen Gemeinde, sondern der gläubige Übere ist Israels, die Jünger Jesu hier, die jüdischen Jünger, bilden die Gemeinde und sie sind es natürlich auch, an die diese Rede gerichtet ist. Nicht an irgendwie 1000 Jahre später lebende Menschen. Seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Seine Jünger, wie gesagt, waren Juden und für sie war der Tempel natürlich das Haus Gottes sehr hoch wertgeschätzt und sie verbanden auch ihre persönliche Frömmigkeit mit dem Tempel und mussten jetzt eine Korrektur ihrer Auffassung erfahren durch den Herrn. Vers 2, er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Vers. Was gibt es hier auszulegen? Es ist eben genau so gekommen. Im Jahre 70 nach Christus, im August des Jahres 70 nach Christus durch Titus, wurde Jerusalem nach langer Belagerung durch Feuer zerstört und abgebrochen. Nicht ein Stein blieb auf dem anderen. Heute haben wir noch die Klagemauer dort stehen, die eigentlich nicht zum Tempel gehörte, sondern eine Begrenzungsmauer war. Von dem Rest ist nicht ein Stein auf dem anderen gelassen worden. Ihr Haus ist ihnen öde gelassen worden, nicht nur verlassen worden von Gott, sondern dem Gericht preisgegeben. Der Zorn Gottes wurde darüber ausgeschüttet. Und wir werden jetzt, wenn wir Matthäus 24 eben betrachten, uns fragen, inwieweit hat sich das, was im Jahre 70 nach Christus geschah, schon vollständig erfüllt in diesem Abschnitt Matthäus 24. Und es gibt eben eine Sichtweise, die da eine fast vollständige Erfüllung oder quasi vollständige Erfüllung bis weit in Kapitel 24 hinein, einschließlich des Kommens des Sohnes des Menschen auf Wolken oder in Herrlichkeit sieht, also auch dass der Jesus im Zorn wiedergekommen sei im Jahre 70 nach Christus, also dass sich das Wiederkommen Jesu, das Kommen Jesu im Jahre 70 nach Christus auch schon erfüllt hätte. Da werden wir aber sehen, dass man so weit nicht gehen kann, aber sehr wohl, dass sich natürlich Matthäus 24 zum Teil in diesem jüdischen Krieg, im Krieg der Römer gegen die Juden vom Jahre 66 bis 70 nach Christus erfüllt hat. Ja, merkt schon, es wird nicht einfach werden. Wir stehen eigentlich vor einem Dilemma. Wenn wir das Thema Endzeit, und im Grunde könnte man jetzt hier eine komplette Vortragsreihe über Endzeit daraus machen, wenn wir das an das Thema Endzeit herangehen wollen, müssen wir dem Grundsatz, dem Auslegungsgrundsatz folgen, dass wir schwierige Themen mithilfe von klaren und deutlichen Schriftstellen auslegen. Und jetzt sollte man meinen, wenn der Herr Jesus hier so eine eschatologische Grundsatzrede hält, dass das ein einfacher und klarer Text ist, also ein Grundfahrplan für die Zukunft. Und da auch jetzt all die schwierigen Themen, die damit hineinkommen, zum Beispiel die gesamte Offenbarung, anhand dessen auslegen zu können. Aber das Dilemma ist, dass diese Rede doch nicht so einfach ist. Und das hat eben zum Teil aber auch damit zu tun, dass viel Verwirrung gestiftet wurde durch verschiedene Auslegungen. Die eine habe ich gerade schon genannt, eine angeblich vollständige Erfüllung im Jahre 70 nach Christus. Und dann bleibt natürlich die Frage, worauf warten wir eigentlich noch? Aber die andere und viel verbreitetere Auffassung ist eben die des Dispensationalismus. Eben der Vorstellung, dass es hier doch nicht um die Zerstörung 70 nach Christus geht, sondern dass irgendwann in heute noch zukünftiger Zeit der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut würde und sich erst dann das alles erfüllen würde, was hier steht. Und jetzt möchte ich mal so fragen, per Handzeichen, wer von euch hat in der Vergangenheit schon mal dieser Ansicht vertreten. Ich muss mich da vielleicht also selber melden. Oder ist stark von dieser Ansicht zumindest beeinflusst worden, dass da eben Israel wiederhergestellt wird und dass sich dieser Abschnitt im Grunde auf die zukünftige große Drangsal von 7 oder 3,5 Jahren bezieht. Also ihr wisst, welches Schema ich meine. Ich selber melde mich mit. Wer hat das? Also sehe ich schon. Also wir sind keine unbeschriebenen Blätter. Mehr als die Hälfte melden sich. Und diese Verwirrung gilt es dann auch wieder irgendwie jetzt aufzulösen. Ja, und warum das so schwierig ist oder so komplex das Thema, das wird nämlich jetzt in Vers 3 eigentlich deutlich. Matthäus 24, Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und Vollendung des Zeitalters? Also der Herr Jesus war zuerst aus dem Tempel herausgetreten, wir wissen nicht wie weit, auf jeden Fall so, dass man ihn schon von außen betrachten konnte. Und jetzt verlagert sich die Szene noch etwas weiter weg, als er aber auf dem Ölberg saß. Und das ist nun der Ölberg, der Berg auf der Ostseite des Tempels gelegen. Dazwischen ist das Kidrontal. Und wer schon mal in Jerusalem weiß, dass man von einem Ölberg halt einen sehr schönen Blick auf die Altstadt Jerusalems hat. Heute sieht man dann die Kuppel des Felsendoms, des muslimischen Heiligtums, auch eine Art Gräuel von Verwüstung, könnte man sagen. Aber damals blickte man eben vom Ölberg wunderbar auf den Tempel hinab. Auch wurde klassisch erwartet, dass eben der Messias, wenn er kommt, von dem Ölberg kommt, hier sozusagen eine eschatologische Stätte, dann schlagen wir Sacharja 14, Vers 4 auf, dass eben der Ölberg damit einfach verbunden ist mit dem Kommen, und zwar mit dem siegreichen Kommen des Messias. Sacharja 14, Vers 4 müsste das sein, ja. Sacharja 14, Vers 4. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten, zu einem sehr großen Tal. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Also das siegreiche Kommen des Herrn auf den Ölberg, verbunden mit massiven Umwälzungen, wie auch immer die nun gemeint sein mögen. Das war heute nicht unser Thema, jedenfalls mit dem Ölberg war hier schon verbunden das Denken, der Messias kommt und richtet sein Reich auf. Und darum kreisten nun auch die Gedanken der Jünger. Und sie kreisten natürlich darum, dass der Jesus hier aber gesagt hatte, nicht Sieg, sondern erstmal Niederlage. Jerusalem wird zerstört werden, der Tempel wird zerstört werden. Und es ist klar, dass nun die Jünger verwirrt sind, dass Fragen auftreten. Und mit diesen Fragen treten sie nun an den Herrn Jesus heran. Sie fragen, sage uns, wann wird das sein? Also, dass von dem Tempel jeder Stein abgebrochen wird, dass der Tempel zerstört wird. Und was ist das Zeichen deiner Ankunft, deiner Parousia im Griechischen, was auch einfach Gegenwart heißen kann, deines Kommens? Gemeint ist damit aber ganz klar eben das Kommen, um sein Reich aufzurichten und von der Vollendung des Zeitalters. So, und hier haben jetzt eben insbesondere die Dispensationalisten aus so einer Dreiteilung gemacht. Und ja, es ist natürlich tatsächlich eine dreigeteilte Frage. Es stellt sich natürlich die Frage, haben die Jünger hier jetzt irgendeine systematische Gliederung im Kopf gehabt, eine systematische Theologie? Und im Grunde jedes Deutungsmodell dieses ganzen Abschnitts, dieser Ölbergrede, jedes Deutungsmodell braucht ein eigenes theologisches System, also braucht ein ganzes komplexes theologisches System, um in dem gesamtbiblischen Zusammenhang irgendwie reingedeutet werden zu können. Soweit haben, denke ich mal, die Jünger nicht gedacht. Die haben jetzt nicht in verschiedenen theologischen Schulen gedacht, beziehungsweise die abgeklappert in Gedanken, sondern sie hatten einfach diesen einen Fragenkomplex. Sie erwarteten, dass der Jesus sein Reich aufrichtet. Was aber kommen sollte, er würde gekreuzigt werden in wenigen Tagen. Nicht Sieg, sondern Leid stand bevor. Drangsal, Drangsal für den Herrn und für seine Gefolgschaft, für seine Jünger. Und das wird hier das Thema sein in der ganzen Rede, dass das, was jetzt kommt, nicht die Aufrichtung seines Reiches erstmal ist in Glanz und Gloria, sondern dass eine Zeit der Drangsal kommt. Und dieses Thema Drangsal wird hier dann sehr stark eben verbunden und ist in der Frage der Jünger eben schon stark verbunden mit dieser Zerstörung Jerusalems. Also diesen Themenkomplex haben wir, Zerstörung Jerusalems, Drangsal, die Frage für wen Drangsal, Zorn über das ungläubige Israel, aber auch Drangsal für die gläubigen Jünger Jesu. Und dann das Thema noch weiter bis zur Parousie, bis zur Ankunft Jesu, bis zur Vollendung des Zeitalters, das Gericht. Hatten wir am Ende von Matthäus 25 schon kurz gesehen. Und ja, dass der Jesus eben siegreich kommt und das Reich Gottes vollendet wird, die Vollendung der Zeitalter. Und jetzt werden wir dann den Text mal durchgehen. Wir haben jetzt so diesen Themenbereich uns erarbeitet und große Unordnung vielleicht erstmal noch, vor allen Dingen, wenn wir vorbelastet sind. Und ja, die Frage ist, mache ich jetzt die Verwirrung erstmal noch größer? Wir werden einfach mal ein paar Begriffe durchgehen, die problematisch zu sein scheinen oder die schwierig sind, die uns Schwierigkeiten bereiten. Einfach nur überlegen und hinterher werde ich dann eine Lösung bieten. Schwierige Begriffe sind zum Beispiel also in dem ersten Abschnitt hatte ich ja schon erwähnt, man kann hier mit der Tageszeitung sozusagen herangehen, Kriege und Kriegsgerüchte, Erdbeben und so weiter, wie ordnen wir das zeitlich ein? Und wenn man sagt, mit der Tageszeitung in der Hand, da kann man natürlich jede Zeit nehmen. Ja, es hat immer Erdbeben gegeben. Man kann natürlich immer eine Statistik machen, okay, die Erdbeben in den letzten Jahren werden sie mehr. Und auch die Kriege. Es ist immer ein Auf und Ab. Es hat mal mehr Kriege gegeben, mal weniger Kriege. Aber das sage ich schon mal zur Lösung vorweg. Es hat hier damals nach der Zeit Jesu eine sehr ruhige Zeit im Römischen Reich gegeben. Und da gibt es einen Begriff für, den viele von euch schon mal vielleicht gehört haben, den Pax Romana, den Frieden des Römischen Reiches. Und erst später unter Nero, ich werde nächstes Mal dann ausführlicher darauf eingehen, kam es zu massiven Unruhen im Römischen Reich. Kriegen, Kriegsgerüchten, eine Nation gegen die andere und eben auch der Römische Krieg gegen das Judentum nach einer Zeit relativer Ruhe, von den 60er Jahren an massiver Krieg. Und ich denke, das ist das, was der Jesus hier voraussagt. Der Anfang der Wehen, hinauslaufend auf die Zerstörung Jerusalems. So, jetzt habe ich doch schon eine Antwort gegeben. Ich wollte eigentlich nur die Probleme nennen. Dann weiterer schwieriger Begriff, die Verkündigung des Evangeliums weltweit, jetzt in Vers 14, das Evangelium des Reiches, wird auf dem ganzen Erdkreis zu allen Nationen gepredigt werden. Könnte man auch nochmal nehmen, Evangelium des Reiches, ist das auch nochmal ein schwieriger Begriff. Also ich habe da überhaupt keine Schwierigkeit mit, dass das eine Evangelium ist, weil die Bibel klar lehrt, es gibt nur ein Evangelium. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, das Evangelium wird verkündigt und das ist gleichbedeutend mit, das Reich Gottes wird verkündigt. Und in das Reich Gottes gehen wir durch viele Bedrängnisse. Diese Sonderlehre von mehreren Evangelien und dass das Evangelium des Reiches etwas Besonderes sei, das erst in der Zukunft eben nicht mehr im Rahmen der Gemeinde verkündigt wird, sondern im Rahmen eines Sonderprogramms Gottes für Israel, lehrt die Schrift nicht. Hier geht es um eine weltweite Evangeliumsverkündigung. Die Frage ist nur, welcher Zeitraum ist gemeint? Und da gibt es eben unterschiedliche Ansichten. Wir sehen nämlich in der Apostelgeschichte schon in der Zeit der Apostel eine sehr ausgebreitete Evangelisation durch das ganze Römische Reich hindurch und soweit, dass der Apostel in den Briefen sogar schreibt, das Evangelium ist allen Nationen verkündigt worden oder dem ganzen Erdkreis. Und deshalb meinen eben jene, die sagen, das alles hat sich hier schon zumindest bis einschließlich Vers 34, 35 erfüllt im Jahre oder im ersten Jahrhundert zumindest, sagen ja auch, das Evangelium ist auch schon im ersten Jahrhundert weltweit verkündigt worden. Andererseits wissen wir natürlich klar, es gibt auch heute noch unerreichte Stämme. Es gibt eine Mission, die sich darauf spezialisiert hat, die neue Stämmemission. Das Evangelium muss eigentlich erst noch wirklich jeden Stamm verkündigt werden, bevor der Herr Jesus kommt. Wäre die andere Sichtweise. Dann ein Begriff Gräuel der Verwüstung, Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung von dem Daniel geschrieben steht, was ist damit gemeint? Ein Gräuelbild, das im Tempel aufgestellt wird oder die Zerstörung durch die Römer damals oder doch noch etwas Zukünftiges? Und dann haben wir einen schwierigen Begriff in Vers 21, dann wird große Bedrängnis sein. Und da ist eben die Frage, ist das ein technischer Begriff, die große Bedrängnis, die große Drangsal, wie eben im Dispensationalismus gemeint wird und dann gesagt wird, diese 3,5 Jahre, diese zweite Hälfte der 70. Jahrwoche Daniels. Da kommen wir dann nachher nochmal drauf zurück, denn das ist gar nicht abwegig, das trifft im Grunde zu, diese zweite Hälfte der letzten Woche Daniels ist die große Drangsal, die auch in Daniel 12 erwähnt wird. Kommen wir dann nachher noch zu Daniel 12. Und dann noch eine ganz schwierige Sache, wenn man jetzt tatsächlich meint hier, ja, das hat sich ja alles 70 nach Christus erfüllt, Zerstörung des Tempels, dann haben wir ein Problem in Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und dann kommt der Sohn des Menschen in Herrlichkeit wieder. Wie gesagt, es gibt diese Sicht, dass diese Wiederkunft Jesu sozusagen damals geschehen ist. Und dann, man sagt dann, das Zeichen des Sohnes des Menschen ist nicht am Himmel erschienen, sichtbar, dass er wiedergekommen wäre, sondern es ist erschienen das Zeichen des Sohnes des Menschen im Himmel, also ein Zeichen, dass der Sohn des Menschen im Himmel ist, zur Rechten Gottes und dort herrscht. Das tut er ja auch. Die Frage ist nur, ist das hier gemeint? Aber wie gesagt, es gibt diese Sichtweise, die das zeitlich so einordnet, gleich nach diesen Tagen, nach der Zerstörung Jerusalems, halt diese Umwälzung und das sozusagen die Herrschaft Jesu in einem vorläufig geistlichen Sinne seitdem jetzt so bestehen würde. Und es gibt dann auch eine ganz extreme Sicht, die sogar meint, Auferstehung, alles komplett schon geschehen. Das ist natürlich Humbug, wo wir nicht drauf eingehen brauchen. Wer sich Fremdwörter merken möchte, diese ganze Lehre heißt Präterismus und das ist eben der volle Präterismus, der sagt, Auferstehung, alles schon geschehen, können wir getrost vergessen. Aber dieser Teilpräterismus, muss man sich fragen, was ist da dran, inwieweit könnte es nicht doch sein, dass sich das hier bis Vers 34, 35 doch damals schon erfüllt hat, nämlich aufgrund eines weiteren schwierigen Begriffes, eines Schlüsselbegriffes in diesem Abschnitt, Vers 34, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Also wir haben hier so Zeitmarker im Text, gleich nach den Bedrängnis jener Tage. Und dann, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Und dieses Wort Geschlecht, Genea, heißt Generation. Und ich werde dann bei der Auslegung später dann noch drauf kommen, warum hier Generation eigentlich nur bedeuten kann, wirklich Generation im Sinne von Zeitgenossen, diese Menschen dieses Zeitalters, die halt spätestens nach mehreren Jahrzehnten ausgestorben sein werden. Also im Laufe von in der Größenordnung Jahrzehnte, manche meinen, Generation muss immer 40 Jahre sein, habe sich das erfüllt. Also das müssen wir irgendwie lösen. Wie kann das sein mit dieser Generation? Und sogar die Dispensationalisten, die also eine sehr späte, futuristische, also zukünftige Erfüllung dieses ganzen Abschnittes postulieren, davon ausgehen, die gestehen auch zu. Generation meint Generation, also das Geschlecht meint es Generation und machen dann den auslegerischen Salto Mortale, dass sie sagen, ja, der Jesus spricht hier zu einer Generation, die erst viel, viel später lebt, nämlich die von 1948, als der Staat Israel wieder gegründet wurde, die Sache mit dem Feigenbaum, deuten sie dann da rein und sagen, von 1948 angerechnet, und jetzt kommen halt die Kalkulationsexperten ins Spiel, es ist nur noch eine Generation, da gab es Bücher halt in den 70er, 80er Jahren, 48 plus 40, also 1988, und das ist jetzt schon lange Vergangenheit. Bis dahin spätestens hätte jetzt der Herr Jesus also wiederkommen müssen. Haben Zeugen Jehovas auch oft ausgerechnet, wann er denn nun kommen müsste. Da können wir also heute getrost sagen, die Geschichte mit 1988 war auf jeden Fall falsch. Genauso falsch, was Zeugen Jehovas über diese Abschnitte lehren. Ich weiß noch, da war ich gerade bekehrt, traf ich Zeugen Jehovas in der Fußgängerzone. Und als frisch Bekehrter, und ich hatte keinen Gemeinhintergrund, war durch Einzelpersonen zum Glauben gekommen, und also völlig ungefestigt, und war dann mit Zeugen Jehovas ins Gespräch gekommen. Also brenzlige Geschichte, der Herr bewahrt einem natürlich. Aber die kam eben mir dann mit Matthäus 24 an. Ja, man sieht, das Evangelium des Reiches wird auf der ganzen dem ganzen Erdkreis verkündigt werden. Und das sind wir, die Zeugen Jehovas, die jetzt zu allen Nationen hingehen. Und die sahen eben auch die Erfüllung jetzt durch Tageszeitung und durch Zeugen Jehovas, durch ihre eigene Bewegung. Und so gibt es andere Bewegungen, die ja auch das sehr auf ihre Seite ziehen wollen, durch die Beschleunigung des Tempelwiederaufbaus, christlich finanzierter Wiederaufbau des levitischen Priestersystems, wo die Gewänder und was weiß ich alles schon vorbereitet sein soll. Die Kuh wird auch schon wieder gezüchtet. Na gut, das sind eben spekulative Dinge. Man kann hier eben Rechenspielchen treiben, aber die eine Sache ist klar, von jenem Tag und jener Stunde, Vers 36, weiß niemand, noch nicht mal der Sohn, nur der Vater allein. Wir können die Wiederkunft Jesu nicht ausrechnen. Und diese Präteristen, die jetzt sagen, hat sich alles schon erfüllt, eben weil es hier heißt, diese Generation vergeht nicht, ehe das alles erfüllt ist, die machen hier einen Schnitt und sagen, das bezieht sich von hier, also Kapitel 24 bezieht sich komplett auf bis 70 nach Christus, und dann müssen wir eine Unterteilung machen bei Vers 36, von jenem Tag aber und jener Stunde, wann der Herr Jesus also sichtbar wiederkommt, im Unterschied zu Vers 29 bis 31, da weiß niemand, und dann kommt halt eben das Zukünftige. Ich fand diese Sichtweise eigentlich gar nicht so abwegig, aber ich bin eigentlich zum Schluss gekommen mit den meisten Auslegern, dass Vers 29 bis 31, der Jesus kommt mit den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit, wird seine Engel aussenden mit starken Posaunenschall und so weiter. Es kann wirklich nur die sichtbare Wiederkunft Jesu gemeint sein, weil das Begriffe sind, die in der Schrift halt im Neuen Testament, 1. Thessalonicher und so weiter, immer sich darauf beziehen, die sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus. Und damit stehen wir eben wieder vor der Schwierigkeit. Wir haben hier schon im ersten Abschnitt das gesamte Themenkomplex von der Zerstörung Jerusalems bis zur sichtbaren Wiederkunft, aber eben in Vers 29 zusammengefügt, zeitlich sehr nah, gleich nach der Bedrängnis jener Tage. Also ist auch ein Problem der Naherwartung, aber da können wir eben auch zu sagen, nah kann einmal relativ sein. Wir haben im Englischen so einen schönen Begriff Imminenz, und viele beharren da eben drauf, die Wiederkunft Jesu sei imminent. Haben wir eigentlich im Deutschen, ich habe überlegt, haben wir, also imminent gibt es vielleicht auch als Fremdwort, aber ist jetzt nicht so, bitte? Direkt bevorstehend, unmittelbar bevorstehend. Und dieses Wort Imminenz kommt in der Bibel, also auch in der Englischen, nicht vor. Das richtige Wort ist einfach, die Wiederkunft Jesu ist nahe. Und die Frage ist aber halt, wie nahe? Wir haben ja eben auch gesehen, manches muss eben erfüllt werden vorher, die weltweite Evangeliumsverkündigung, aber halt auch diese Drangsale, Zerstörung Jerusalems, die ist nun mittlerweile erfüllt, aber auch damals, vor dem Jahr 30 angesehen, ein paar Jahrzehnte musste es dauern. Ja. Auch dem Petrus wurde gesagt, wenn du alt bist, wirst du irgendwo hingeführt werden, ja, am Ende von Johannes Evangelium, dann wird er den Märtyrertod sterben, wenn er alt ist. Ja. Es war klar, es dauert doch noch, zumindest in der Größenordnung von Jahrzehnten, bis der Jesus wiederkommt. Die Frage ist, wie nah, und bei großen Ereignissen, das großartigste Ereignis der Weltgeschichte, die Wiederkunft des Herrn Jesus, die Aufrichtung seines Reiches, kann man schon in viel weiterer Entfernung sagen, es ist nahe. Ja? Wenn wir von München aus die Alpen sehen, können wir sagen, Mensch, München liegt nahe bei den Alpen. Aber würden wir von Hannover sagen, Hannover liegt nahe am Teutoburger Wald, Entfernung ist die gleiche, ja? Knapp 100 Kilometer, München, Alpen und Hannover, Teutoburger Wald. Aber der Teutoburger Wald ist halt so ein Maulwurfhügel dagegen. Würden wir nicht sagen, Hannover liegt nahe am Teutoburger Wald. lange rede ich denn jetzt eigentlich schon? Schaffen wir das heute noch? Jetzt muss ich mal was gucken. Aha, gut. Das Ende, das nahe bevorstehende Ende meines Vortrags muss ich auch im Auge behalten. Und wie gesagt, wir werden dann ja in aller Ausführlichkeit weitermachen. Aber ich möchte zumindest eine Lösung heute bieten, euch nicht in Verwirrung nach Hause gehen lassen. Jedenfalls, wir müssen im Auge behalten, an wen richtet sich diese Rede? An die Jünger Jesu. An Juden, die eben sehr verwoben waren mit ihrer jüdischen Hoffnung des Tempels, eines Reiches für Israel, das der Herr Jesus, der Messias, an den sie glaubten, aufrichtet. Und doch sollte es anders kommen. Der Herr Jesus sollte gekreuzigt werden als der, der vor allem dieses Schicksal erleidet, was er in Matthäus 23 gesagt hatte, dass die Propheten durch die Zeitalter hindurch ermordet wurden von den eigenen Israeliten. Und das sollte er erleiden. Und seine Nachfolger mit ihm sollten durch Drangsale gehen, bevor das Ende letztlich kommt. Und jetzt nehmen wir mal die Tabelle, die ich euch ausgedruckt habe. Also dieser synoptische Vergleich zwischen Matthäus, Markus und Lukas. Und da haben wir nämlich noch so ein paar Aufschlüsselungen, dass sich das tatsächlich eben konkret auf die jüdische Situation damals auch bezieht. Wo ist der blablabla erste Seite davon? Hier. Also wir haben Hinweise auf jüdischen Kontext, Vers 16 ist es, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und dann haben wir vorher noch, und das kommt hier in Matthäus eben nicht vor, wenn ihr die Tabelle in der Hand habt, Markus 13, Vers 9, ihr aber seht auf euch selbst, euch werden sie an Gerichte überliefert und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden, werdet vor Statthalter und so weiter geführt. Auch Lukas, das ist dann direkt daneben, Lukas 21, Vers 12, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern. Also ein jüdischer Zusammenhang. Und jetzt gehen wir etwas weiter in der Tabelle. Ich habe die leider etwas anders ausgedruckt wie ihr. Ich kann jetzt nicht sagen, erste oder zweite Seite. Aber ihr seht, ungefähr in der Mitte gibt es eine Zeile, wo bei Matthäus und Markus nichts steht, aber dafür bei Lukas. Und diesen Lukas-Abschnitt, den lesen wir jetzt mal. Und das ist eben die Parallele, eine Spalte höher, wo bei Matthäus und Markus steht, den Gräuel der Verwüstung. Das kannten die Juden sehr gut aus dem Buch Daniel, aber Lukas schreibt etwas mehr für Nichtjuden und Lukas hat das dann so geschrieben, Lukas 21, Vers 20, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Also Gräuel der Verwüstung ist hier bei Lukas gleich mit von Heerscharen umzingelt und das war eben die Belagerung durch die Römer im Jahre 70 nach Christus, eine sehr lange, sehr, sehr bittere Belagerung Jerusalems, wo tatsächlich die Menschen in Jerusalem ihre eigenen Kinder zum Teil gegessen haben. Also eine ganz, ganz grausame Geschichte, diese Belagerung durch Titus. Und die Christen sind dann eben geflohen aus Jerusalem. Zum Teil durch Erlaubnis der römischen Obrigkeit hat man sie aus der Stadt gelassen, aus Judäa in die Berge geflohen. Und dann lesen wir Lukas eben weiter, Lukas 21, Vers 21, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus entweichen und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind die Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Also Tage der Rache, Tage des Zorns über Jerusalem, das sein Messias gekreuzigt hat. Wir haben hinterher gerufen, sein Blut komme über uns und eure Kinder und der Herr Jesus hat zu den Frauen, die ihn beweinten, auf dem Weg zum Kreuz gesagt, Lukas 23 müsste das sein. Ich habe es hier, fragt sich nur wo. Lukas 23, Vers 28. Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und eure Kinder, denn siehe, Tage kommen, an denen man sagen wird: Glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt auf uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man dies an einem grünen Holz tut, der Herr Jesus, der das wahre Leben, der wahre Heilige, was wird man dann an einem dürren? Was wird an dem Dürren geschehen, also an dem, der für das Verderben, für das Gericht bereitet sind? Das hat er also zu den damals lebenden Juden gesagt, über die das alles gekommen ist. Zurück zu Lukas, Kapitel 21, Vers 23. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, in diesen Tagen der Rache, denn große Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Also konkret dieses Volk Israel angesprochen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also konkret auf das bezogen, was unter Titus im Jahre 70 nach Christus geschehen ist. Zorn Gottes gegen dieses Volk. Sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, gefangen weggeführt werden, die überlebt haben. Wurden als Sklaven weggeführt. Viele wurden auch dann noch kreuzig nach der Wegführung. Man sagt, das Holz in den Wäldern hat nicht gereicht, um die Kreuze zu bauen, an denen sie hingerichtet wurden. Jerusalem wurde zertreten von den Nationen. Ja, da haben wir so auch den Zeitmarker, dass sich das hier tatsächlich auf diese Zeit der Generation Jesu bezieht. Okay. Und die Dispensationalisten sind ja eigentlich diejenigen, die sich darauf berufen, diejenigen zu sein, die die Bibel buchstäblich auslegen, am buchstäblichsten. Und da ist es doch verwunderlich, dass sie hier eigentlich bei ihrem Hauptkapitel, wo sie eben den ganzen Fahrplan drin sehen wollen, der ihr System eigentlich ausmacht, dass sie da alles andere als eine buchstäbliche, direkte, einfache Schriftauslegung haben. Sie verlagern das entweder komplett in die Zukunft, ja, sie ignorieren die historischen Tatsachen, oder sie machen eben irgendwie eine Doppelerfüllung, dass das alles nochmal sich erfüllen müsste in einer noch schlimmeren Art und Weise. Wir bleiben bei der einfachen, klaren Auslegung, dass sich das erfüllt hat. Da führt kein Weg dran vorbei, wie wir in den Evangelien jetzt klar gesehen haben. Und doch haben wir hier einen großen Zeitraum. Und da müssen wir zu dem Konzept der Hinauszögerung kommen. Das ist ein Stichwort, das Hinauszögerung, dass es doch länger dauert, dass es nicht so kurzfristig ist. Und jetzt gebe ich schon mal so den Hinweis, wie ich das gliedern werde. Oder was so auch die allgemeine Auslegung ist, das habe ich mir ja nicht selber ausgedacht, dass eben doch dieser Abschnitt bis Vers 28 nicht allein die Zerstörung Jerusalems meint, sondern die Zeit charakterisiert, die dann kommt. Diese Zeit der Drangsale. Und der Drangsale eben im Sinne von hier ein Gericht über Israel, durch die Römer, aber dass es auch Drangsale sind durch Rom, und das finden wir in der Offenbarung dann ja auch wieder, Rom als ein Symbol, oder damals war es auch sehr konkret in den ersten Jahrhunderten, das Römische Reich, die Christen verfolgen, aber auch Babylon im religiösen Sinne, die dem Volk Verführung bereitet. Ja, wir haben ja Drangsale und Verführung, eben falsche Christusse, falsche Propheten, eine Zeit der Prüfung des Volkes durch Drangsale. Das Konzept der Hinausführung kann ich ganz schnell erklären, denn das haben wir direkt hier in der Ölbergrede. Wir gucken Vers 48. In den drei Gleichnissen haben wir in allen drei den Hinweis, dass es dauert, dass es sich verzögert. Matthäus 24, Vers 48. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten, anfängt seine Mitknechte zu schlagen und so weiter. Der Herr lässt auf sich warten. Das spricht dieser Knecht zwar in einer bösen Absicht in seinem Herzen, aber die Tatsache ist da. Es dauert. Nur was macht dieser Knecht daraus aus diesen, es dauert nun doch länger. Und dann haben wir das im Gleichnis der 10 Jungfrauen, Kapitel 25, Vers 5. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ. Ein Warten, es dauert länger als gedacht. Und dann Vers 19 im nächsten Gleichnis, das Gleichnis von den anvertrauten Punkten. Vers 19, nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Nach langer Zeit. Also der Mensch, der reiste außer Landes, Vers 14, hatte seinen Knechten Talente gegeben und nach langer Zeit kommt er zurück. Und auch hier ausgedrückt, kommt nicht nach kurzer Zeit, sondern nach langer Zeit. Das sind hier die drei Hinweise darauf, dass es doch nicht alles so zeitlich nah beieinander ist. Und heute ist das klar, es sind nun bald 2000 Jahre ins Land gezogen. Brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und dann haben wir das Prinzip der Hinausführung auch noch ganz klar in 2. Petrus. Schlagen wir das noch kurz auf. 3, da sind halt jene, die dann anfangen zu spotten, Vers 4, sagen, wo bleibt die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Und dann Vers 8, 2. Petrus 3, Vers 8. Dies eine aber soll euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Also es ist nicht nur so, dass wir so ein großes Ereignis wie die Alpen schon von Weitem sehen, sondern auch einfach in Gottes Maßstäben ist dieser Zeitraum trotzdem kurz, auch wenn es 1000 Jahre sind oder mittlerweile 2000. Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie einige es für eine Verzögerung halten. Also man kann es Verzögerung nennen, wie ich es ja auch getan habe, aber im Grunde ist es nicht eine Verzögerung im Sinne einer Verspätung. Gott hält seinen Zeitplan natürlich ein. Sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb und so weiter. Und darauf warten wir. Ist dann auch noch das Thema vom Rest von 2. Petrus 3. Also wir haben ein Konzept der Hinauszögerung. Und dann möchte ich kurz noch auf Daniel 12 eingehen. Schaffen wir das zum Abschluss? Ich könnte dann auch noch auf Offenbarung 6 eingehen, ich könnte noch auf die gesamte Offenbarung eingehen, denn es gibt sehr deutliche Parallelen zwischen Matthäus 24 und der gesamten Offenbarung. Ja, ich mache das zum Abschluss. Daniel 12, das wird dann der letzte Punkt sein. Dann werden wir es nochmal zusammenfassen. Weil Daniel 12 gibt uns eigentlich diesen Aufschluss über die Sache auch mit der großen Drangsal und diese 70. Jahrwoche ist ja eigentlich in Daniel 9 genannt, am Ende von Daniel 9. Das lese ich jetzt nicht nochmal, setze ich einfach voraus, dass ihr das schon mal gehört habt. Von der Zeit an, wo Daniel lebte, beziehungsweise dann kurz darauf der Beschluss, der Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, sollten es 70 Jahrwochen, also 70 mal 7, 490 Jahre sein, bis die Zeiten erfüllt würden. Und in der Mitte der letzten Jahrwoche sollte der Messias kommen. Er ist gekommen. Und das kann man so oder so ausrechnen, es kommt zumindest ungefähr, vielleicht sogar ganz genau hin, dass am 14. Nisan des Jahres 30 nach Christus der Jesus gekreuzigt wurde. Die Frage ist, wie buchstäblich sind diese Zeiten gemeint? Wir haben aber ganz klar in der zweiten Hälfte einen Symbolismus. Denn das Ganze hat sich auch schon buchstäblich erfüllt im Makkabäerkrieg, also im zweiten Jahrhundert vor Christus gab es so eine dreieinhalbjährige Zeit. Und aus der Geschichte des Volkes Israel wird vieles eben im Neuen Testament dann symbolisch auch aufgegriffen im Neuen Testament. Aber auch hier in Daniel schon, und wir lesen jetzt mal kurz Kapitel 12 abschließend. Also Kapitel 11, im ersten Teil von Daniel 11 geht es eben um diese ganze Makkabäer-Geschichte. Und dann kommt aber in der zweiten Hälfte von Daniel 11 Prophezeiungen, die daran anknüpfen, die aber noch nicht erfüllt sind, über den Antichristen, den Sohn des Verderbens. Also die sich zumindest damals nicht bei den Makkabäern erfüllt haben. Und daran anknüpfend jetzt Kapitel 12, also diese Zeit, das Ende der Zeit der Drangsal, Daniel 12, in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie da gewesen ist. Genau das erwähnt Herr Jesus ja in Matthäus 24. Diese große Bedrängnis, die noch nie da gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. So, und hier jetzt eine kurze Erklärung. Manche, die eben das auf exklusiv Israel beziehen, kommen hier in Schwierigkeiten. Es wird gesagt, dein Volk. Aber es ist klar hier, dein Volk, das sind alle, die in dem Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Man kann die Gläubigen aus Israel nicht trennen von den Gläubigen, die aus den Heiden stammen, die im Neuen Testament eben mit Erben Israels sind, zu dem einen Volk Gottes mit dazugehören. Dein Volk, Daniels Volk, wird errettet werden, jeden, den man im Buch aufgeschrieben findet. Also errettet durch diese Bedrängnisse hindurch. Vers 2, und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zur Schande, zu ewigen Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz des Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Also hier Vers 2 und 3 schon, der glorreiche Ausblick auf das Heil. Aber jetzt nochmal die Rekapitulation ab Vers 4. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und ich, Daniel, sah und siehe, zwei andere standen da, einer hier am Ufer des Stromes und der andere dort am Ufer des Stromes. Und einer sagte zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, wann ist das Ende dieser außergewöhnlichen Ereignisse? Genau die Frage der Jünger auch, wann ist das Ende? Und ich hörte den in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine Rechte und seine Linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist halt ein Begriff, der immer wieder vorkommt in verschiedener Formulierung. Wenn man hier davon ausgeht, ein Jahr, zwei Jahre und eine halbe sind dreieinhalb. Und das sind 42 Monate, die finden wir in der Offenbarung. 42 Monate lang soll der Tempel zertreten werden, Offenbarung 11. Und eben diese zweite Hälfte der Woche haben wir Daniel 9 dann schon gehabt. Also das ist hier dieser Schlüsselbegriff für diese große Drangsalzeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen wird all dies vollendet werden. Also das heilige Volk, die Gläubigen müssen geschlagen, zerschlagen, geläutert, geprüft werden. Und ich hörte es, aber verstand es nicht und ich sagte, mein Herr, was wird der Ausgang davon sein? Also auch wieder die Frage, auch die Jünger stellten, was wird der Ausgang davon sein? Und er sagte, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Daniel hier noch sehr rätselhaft. In der Offenbarung ist es dann am Ende, in der Offenbarung des Johannes ist es anders. Versiegle die Worte nicht, denn die Zeit ist nahe. Und die Offenbarung, wie gesagt, ich könnte anhand von Matthäus 24 jetzt die ganze Offenbarung behandeln, dann ist es genau das gleiche Thema. Diese Zeit der Gemeinde, die eine Zeit der Drangsal ist, viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden, aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen. Deshalb auch so hier diese Geheimsprache, auch die Offenbarung noch in symbolischer Sprache, aber die doch verständlich ist, weil wir diesen aus dem Alten Testament den Hintergrund eigentlich verstehen können. Die Gottlosen nicht, aber die gläubig sind, die können es verstehen, dass nämlich genau das hier gemeint ist, in Matthäus 24 und auch in der ganzen Offenbarung. Und von der Zeit an, in der das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, um den verwüsteten Gräuel einzusetzen, sind es 1290 Tage, also auch wieder diese dreieinhalb Jahre. das regelmäßige Opfer abgeschafft wurde. Der Herr Jesus hat das überflüssig gemacht durch seinen Tod am Kreuz und durch die Zerstörung des Tempels, die dann als Gericht damit direkt zusammenhängt, wurde das natürlich überhaupt abgeschafft. Sind es 1290 Tage, eine symbolische Zeit dieser 3,5 Jahre Drangsal. Glückselig, wer ausharrt und 1335 Tage erreicht. Hier haben wir sogar eine Verlängerung. In unserem Text nachher werden wir eine Verkürzung der Tage haben. Das werde ich dann natürlich bei der Vers-für-Vers-Betrachtung darauf zurückkommen. Du aber gehe hin auf das Ende zu und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Also habt ihr die Parallele vielleicht gesehen? Daniel 12, Matthäus 24 und Offenbarung, die ganze Offenbarung als Gesamtthema, die Zeit der Drangsal für die Gläubigen. Und es ist eine, es ist das, was dieses Zeitalter charakterisiert. Jetzt nehmen wir also die Gliederung vor. Vers 1 bis 3 hatten wir die Überleitung von der Gerichtsrede, also die, für die, die jetzt schon etwas ermüdet sind, die Gliederung von Matthäus 24 jetzt wieder, als Abschluss, Zusammenfassung des ganzen Vortrags. Vers 1 bis 3, die Überleitung von Gerichtsrede zu Warn- und Ermutigungsrede. Und die Fragestellung gibt diesen Themenkomplex eben vor. Gericht über Israel, Drangsal und die Wiederkunft Jesu und Aufrichtung seines Reiches. Jesus warnt, dass es zu einer Verzögerung kommt. Verführung, Drangsal, Abfall, weltweite Evangelisation müssen vorher geschehen. Die Endzeit umfasst Wehen und endgültig umwälzende Ereignisse. Das herausragende und charakterisierende Ereignis ist Gottes Gericht über Jerusalem durch Rom. Gerichthafte Drangsal für die Abtrünnigen ist hier verbunden mit prüfender Drangsal für die Gläubigen. Also gerichthafte Drangsal für die Abtrünnigen und prüfende Drangsal für die Gläubigen ist das, was wir in Daniel 12 gerade gesehen haben. Und das geht historisch von Rom aus, erstreckt sich aber über diese ganze Zwischen-Advent-Phase, also zwischen den beiden kommen Jesu, das ist die große Drangsal. Und in der Offenbarung sind Rom, die staatliche Macht, und Babylon als religiöse Macht, die Gerichts- und Prüfungsinstrumente Gottes. Und direkt am Anschluss, dann Vers 29, direkt im Anschluss an diese von Verfolgung gekennzeichnete Phase, kommt Christus wieder. Die Generation, zu der Jesus spricht, also Vers 34, das wird alles eintreffen, noch während dieser Generation. Die Generation, zu der Jesus spricht, wird alle Merkmale dieser voreschatologischen Phase erleben. Also sie wird die Zerstörung Jerusalems erleben und die ganzen Wehen und bis hin zu den Drangsalen in ihrer Erfüllung. Aber diese Drangsal verzögert sich, also das Prinzip der Verzögerung hinaus, dauert lange und gleich danach, Vers 29, kommt der Herr Jesus wieder. Also die Generation, zu der Jesus spricht, wird alle Merkmale erleben bis zu ihrem Höhepunkt der Zerstörung Jerusalems. Und diese Gliederung, die ich jetzt vorgegeben habe, passt auf alle drei synoptischen Evangelien. Also mit Lukas haben wir auch gesehen, dass da ganz eindeutig die Zerstörung des Tempel 70 nach Christus gemeint ist und stimmt mit der Endzeitlehre der ganzen Bibel überein, insbesondere der Offenbarung. Die Fragen der Jünger werden alle beantwortet und der Leser wird ermahnt, auf das Kommen Christi auszuharren. Also das ist eigentlich das Thema, ausharren. Manche sagen, es ist eine apokalyptische Rede, aber apokalyptische Literatur strotzt eigentlich vor Symbolen, die wir hier zwar auch finden, aber im Gegensatz zur rein apokalyptischen Rede haben wir hier sehr viele Ermahnungen, Befehle. Seid wachsam, hart aus, und das ist die Botschaft. Ermattet nicht, sondern hart aus, seid treu, seid standhaft, seid Überwinder. Ja, und mit diesem Ausblick möchte ich dann schließen und das beim nächsten Mal dann fortführen. Bitte? Stunde 4. Oh, läuft immer noch. Moment, stopp. Ach so.